Der Predigttext zu diesem Sonntag steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 9 bis 15. Es geht darum, auf dem Weg des lebendigen Gottes zu bleiben. Der Apostel Paulus war unterwegs mit der Frage, wo soll ich meinem Herrn dienen? Er versuchte, manche Wege einzuschlagen, die ihm aber versperrt waren. Und dann heißt es folgendermaßen, Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir also gleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hat, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir nach Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Und als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Die Wege Gottes zu erkennen, ist immer nicht so leicht. Wir haben es ja auch gerade in dem Lied gesungen, befiehl dem Herrn deine Wege. Er wird es wohl machen, er wird aufzeigen, wo es lang geht. Wir Menschen sind oft Suchende nach Lösungen. Denken vielleicht sogar, eine gute Lösung gefunden zu haben, stellen aber im Nachhinein fest, dass sie nicht gut war. Wir haben uns verrannt. Wir haben gut gedacht, gut gemeint, aber letztlich schlecht gemacht. Im Sinne der Wege Gottes. Und an diesem Sonntag heute, Sexagesime, 60 Tage vor Ostern, sollen wir auch wieder neu daran erinnert werden, dass alles von Golgatha aus gesteuert wird. Dass Jesus Christus für alle sein Leben am Kreuz auf Golgatha gelassen hat, damit er die Wege jetzt des Heils der Seele zu den Menschen bestimmt. Er hat das Anrecht erworben auf alle Seelen. Und er weiß auch, wie den Menschen zu begegnen ist, die er erworben hat, für die er bezahlt hat. Und wir sollen einfach seine Mitarbeiter sein. Wir sind nicht die, die die Wege vorschlagen, die zu gehen sind, sondern wir sind die, die auf gebahntem Wege gesandt werden. Das Erntefeld für die nach Heil suchenden Seelen ist vorbereitet. Es ist reif. Jünger Jesu, auch wir als Gläubige in unserer Stadt Berlin kommen nur in die bereitete Ernte, in das hinein, was Gott schon zubereitet hat, und darin sollen wir Zeugen sein und wirken. Es ist also wichtig, es soll uns auch wichtig gemacht werden, und das musste der Apostel Paulus hier mit seinen Begleitern auch ganz neu lernen, in der Abhängigkeit von dem Auftraggeber der Mission, nämlich Jesus Christus, zu bleiben. Im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 38 sagte ja Jesus zu den Jüngern, ich habe euch gesandt zu schneiden, zu arbeiten in der Ernte, was ihr nicht vorbereitet habt. Ich habe euch gesandt in etwas, was fertig ist, und ihr sollt es einsammeln. Und bereits in Johannes 17 betete Jesus auch für die, die herzugebracht werden sollen durch das Zeugnis, das er durch seine Jünger wirkt. Also das heißt, er sah ja bereits schon die, die noch hinzukommen werden. Sie sollen durch die Gesandten, durch dich und mich, die wir gesandt sind, die frohe Botschaft vom Heil ihrer Seele hören. Es ist also wichtig, geleitet zu sein von dem, der uns beauftragt hat, geht hin in alle Welt. Wir hörten ja gerade in der vergangenen Zeit vieles von David. David, 73 Psalmen hat er schreiben dürfen. Und in vielen Psalmen betet er darum, dass er die Leitung durch den Heiligen Geist nicht verlässt. Zum Beispiel im Psalm 32, wo der Herr sagt, ich bin es, der dich leiten will. Ich will dich unterweisen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, das hat David gerne angenommen. Oder im Psalm 25, er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Gott ist der Leitende, er ist der Führende für alle, die ihm angehören. Er hat das Sagen, nicht wir sagen ihm, was nötig ist zu tun oder was wir tun wollen, um ihn zu ehren, sondern er sagt uns, was nötig ist zu tun. Im Psalm 25 wiederum, leite mich in deiner Wahrheit. Herr, leite mich. Ich brauche deine Leitung, deine Führung. Psalm 27, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn. Wenn wir nicht geleitet sind vom Herrn, verursachen wir uns viel Schmerzen. Denn falsche Wege müssen immer Traurigkeiten mit sich bringen. Weise mir deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn. Und Psalm 31, 4, du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wollest du mich leiten. Leite mich auf deinen Wegen. Denn nur auf diesen Wegen, die der Herr aufzeigt und auf denen er uns führen kann, ist auch eine gesegnete Frucht vorhanden, schon vorprogrammiert. Dem Volke Israel ging es ja oftmals so, dass sie ihre eigenen Wege suchten. Und dann mussten sie Leid erfahren, und in Jeremia 2, 17 steht dann, dass der Herr sagt, das Leid, das machst du dir selbst, weil du den Herrn verlässt, so oft er dich auf rechten Weg leiten will. Und weil du ihn verlässt, hast du so viel Herzeleid, weil du nicht willig bist, den Weg zu gehen, den er für dich bereitet hat. Wenn Menschen Menschen leiten, so heißt es auch in Matthäus 15, gehen sie immer in die Irre. Ein Blinder kann den anderen Blinden nicht recht führen. Sie fallen beide in die Grube. Darum muss Gott der Leitende sein. In den Versen zuvor unseres Bibeltextes ging es ja auch um die Frage, wo sollen wir hin? Zweimal versuchte der Apostel Paulus, nach Asien zu ziehen, als er in der Türkei war und dort das Evangelium weiter sagen wollte. Und zweimal heißt es, da wehrte ihn der Heilige Geist. Er wehrte ihn, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie wieder, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Paulus, das ist wohl von dir gut gedacht, aber das ist nicht der Weg. Du musst abhängig bleiben von mir. Und dann kam dies Gesicht, das Gesicht des Mannes aus Mazedonien. Komm herüber zu uns und hilf uns. Es war ja eine weitere und eine weite Wegstrecke, die Paulus dort zurücklegen musste, als wenn er nördlich gezogen wäre und über Konstantinopel nach Europa gezogen wäre. So musste er über das Meer, das Ägäische Meer. Komm hier herüber und hilf uns. Der Apostel erfuhr mit Silas, Timotheus und wie wir auch glauben, mit Lukas, der ja die Apostelgeschichte schreiben durfte, dass der Herr sein Wort, was er spricht, auch in die Tat umsetzt. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und ich bin bei euch alle Tage, predigt das Evangelium, hat er bereits den Platz vorbereitet. Er hat nicht gesagt, geht hin und seht mal zu, was ihr ausrichten könnt. Versucht euch mal, mir zu dienen. Nein, geht hin an diese Plätze, die ich bereitet habe. Ja, wo sind sie denn, diese Plätze? Ja, du musst die Stimme des Herrn hören. Wie es der Herr sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Die hören, wo es lang geht. Die hören, wo sie dienen und wo sie nicht dienen sollen. Wo sie jetzt dienen sollen und wo sie später dienen sollen. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie entscheiden also nicht selbst. Und wenn Jesus Christus gesagt hat, verkündigt das Evangelium aller Kreatur und ich bin bei euch bis an der Weltende, dann meint er nicht nur den Untergang dieser Welt, sondern auch geografisch das Ende der Welt. Und zur damaligen Zeit, liebe Geschwister, war ja der Weg nach Europa schon eine Weltreise. Heute sind das ja kleine Katzensprünge, von einem Kontinent zum anderen zu reisen. Aber damals waren es Weltreisen bis ans Ende. Ihr sollt nach Europa gehen. Das Evangelium soll weitergetragen werden. Von Troas über Samothrazien und Neapolis führte dann der Weg des Apostels mit den Seinen direkt nach Philippi. Er gab dem Rufen Gottes in dieser Erscheinung Raum. Er ließ seine Pläne fallen und, liebe Geschwister, auch wir sollen unsere Pläne fallen lassen, um auf den Ruf Gottes zu hören. Hörst du noch, was Jesus dir sagt? Oder hast du deine eigenen Pläne schon wieder parat? Das ist so eine persönliche Frage, die wir uns stellen sollen, gerade in der Vorpassionszeit, wo wir neu auf das Kreuz hingewiesen werden. Wir sind nicht mehr unser Eigentum. Wenn wir uns Christen nennen, gehören wir Christus. Und Christus hat das Sagen über unserem Leben. Wir entscheiden nicht mehr selbst, was wir tun und was wir lassen sollen, sondern wir fragen, wie Paulus einst vor Damaskus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Natürlich regt sich auch in uns immer wieder noch der Eigenwille und die Eigenvorstellung. Bei dem Apostel Paulus war es ja auch so. Aber er ließ sich zurechtbringen. Und das ist das Entscheidende. Der Geist Gottes wehrte ihn zweimal, einen guten Weg einzuschlagen, den er für gut hieß. Und ließ sich auf einen anderen Weg, den er gar nicht gesehen hat, leiten. Er kam nach Philippi, die Hauptstadt von Mazedonien. Und Gott wusste, was dort auf ihn wartet. Er wusste, dass dort eine Frau ist, die gerne das Evangelium hören möchte. Als sie dort ankamen, suchte der Apostel Paulus die Städte, wo man betet. Am Sabbat machte er sich auf, diesen Ort zu suchen und fand ihn außerhalb der Stadt am Fluss. Da kamen Menschen zusammen zum Gebet. Philippi war ja eine römische Stadt, eine Stadt unter römischer Verwaltung, und viel Götzendienst wurde dort veranstaltet. Eine Synagoge schien es dort noch nicht zu geben, und somit versammelten sich die Menschen im Freien, aber an einem bestimmten Ort, da, wo man zusammenkam, zu beten. Menschen, die von ganzem Herzen das Heil Gottes suchen, sollen es auch finden. Allerdings das Wort von ganzem Herzen. Es waren viele Leute dort, die gebetet haben. Aber wir haben gelesen, der Lydia wurde das Herz aufgetan. Bei den anderen, da blieb es noch so ein bisschen dunkel. Gott erforscht nämlich unser Herz, wie wir es wirklich meinen. Ob wir unseren Eigenwillen noch gerne einbringen wollen oder ob wir seinen Willen tun wollen. Paulus ging an den Ort, wo man betete. Es ist doch sehr wichtig, dass auch wir einen Ort haben des Gebetes. Einen Ort der Stille. Manche suchen diesen Ort kontinuierlich in einem kirchlichen Raum auf. In einer geöffneten Kirche setzen sich dort an die Bank und beten. Gehen vielleicht täglich, weil die Kirche nahe von ihrem Hause ist, dorthin. Andere haben einen anderen Ort, vielleicht zu Hause, einen bestimmten Platz, wo sie immer ins Gebet gehen. Auch mir geht es so, dass ich in unserer Wohnung einen bestimmten Ort habe, wo ich am liebsten bete. Immer wieder. Die Atmosphäre ist eine andere an diesem festen Ort des Gebetes als in den übrigen Räumen. Wir brauchen einen Ort des Gebetes, einen Ort der Stille, an den wir uns zurückziehen können. So wie David auch gebetet hat im Psalm 27, eines bitte ich von dir, das hätte ich gern, dass ich bleiben kann in deinem Haus. Ich brauche einen festen Platz. Bleiben kann in deinem Haus, um deine Freundlichkeit zu erleben. Der Ort des Gebetes ist die Offenbarung Gottes im Herzen der Menschen. Hast du auch so einen Platz, den du jeden Tag aufs Neue aufsuchst, um mit deinem Herrn zu sprechen? Die Verheißung soll eingelöst werden, die Jesus gegeben hat. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist ja nicht nur eine Floskel, das ist ja nicht nur ein Wortespiel, was hier Jesus den Jüngern gegenüber zum Ausdruck brachte. Es ist eine Einladung. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht den Ort des Gebetes auf und drück aus, was dein Herz bewegt. Suche, so wirst du finden. Nicht eventuell, könnte ja sein. Nein, Gott steht zu seinem Wort. Du wirst finden. Klopf an, so wird dir aufgetan. Martin Luther musste einmal an seinen Freund und Helfer Melanchthon schreiben, der sehr niedergeschlagen war aufgrund der Ablehnung des Evangeliums, der Schwierigkeiten, die er um sich herum erlebte. Und dann gab Luther ein Wort zu ihm und sagt: Schuld ist an deinem niedergeschlagenen Zustand nicht die Größe der Gefahr, sondern die Größe deines Unglaubens. Er hätte auch sagen können: Lieber Melanchthon, du brauchst vermehrt einen festen Platz des Gebetes, damit dir geholfen wird, wo du dich auf die Verheißungen deines Herrn, der dich erkauft hat mit seinem Blut am Kreuz auf Golgatha, einnehmen kannst. Ja, haben auch wir solch einen Platz? Oder ist der uns schon abhanden gekommen? Suchen wir immer wieder neue Plätze? An diesem Platz des Gebetes, so haben wir gelesen, befanden sich etliche Frauen, unter anderem diese Lydia. Diese Lydia, die zuhörte, was der Apostel von dem Heil Gottes zu berichten hatte. Die gerne zuhörte, wie sich die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt haben, dass der Messias gekommen ist, der Heiland, Jesus Christus. Und Gott sah ihr Herz, dass es willig war, alles aufzunehmen, was er schenkt, ohne Wenn und Aber, und öffnete ihr das Herz zum Verständnis. Diese Frau war ja gesegnet und gleichsam vorausgeschickt nach Europa, um hier eine Station, einen Brückenkopf für das Evangelium zu bilden. Sie kam ja aus Thyatira, aus Kleinasien, diesem Ort, wo eben die Purpurgewinnung sehr groß war. Und sie war nun auf dem Sprung gewesen nach Philippi, nach Europa, um die Produkte dort anzubieten und zu verkaufen. Gott hatte sie gesandt an diesen Ort. Genau diese Frau, die eigentlich nicht von Philippi war, der wurde das Herz geöffnet, damit von dem Hause dieser Frau aus das Evangelium sich ausbreiten konnte. Merken wir, alle Wege von Gott sind vorbereitet. Wir kommen nur in das Fertige, so wir uns lenken und leiten lassen. Hätte der Apostel Paulus diesen Ruf nach Mazedonien nicht befolgt, hätten die Segnungen, rein menschlich gesagt, die Gott bereitet hat für die Lydia, nicht stattfinden können. Christus hätte sich nicht diesen Evangeliumsbrückenkopf aufrichten können. Das ist natürlich menschlich gesagt. Er hätte sich dann auch andere Gefäße gesucht. Aber das ist ein Beispiel für uns, wenn wir nicht auf den vorbereiteten Wegen gehen, können wir nicht den Segen ausstreuen, der an dem Platz des Weges ausgestreut werden soll. Wir können nicht Segen sein für andere, wenn wir nicht auf den Wegen gehen, die Gott bereitet hat. Wenn wir uns eigene Wege erdenken und suchen. Aber nun war der Apostel Paulus gehorsam. Und er ließ sich lenken und leiten, nahm diese Schiffsfahrt auf und fuhr nach Europa, nach Mazedonien. Ja, ganz Griechenland wurde dann von dem Evangelium erfasst. Wir sind dankbar für diese Lydia. Wir sind dankbar für den Apostel Paulus. Wir sehen, wie unser Herr Jesus Christus alles vorgeordnet hat, auch für dein Leben. Es ist ja alles geordnet. Es gibt nichts Unordentliches auf dem Weg dem Lamm nach. Unordnung schaffen wir uns nur selbst. Probleme schaffen wir uns nur selbst. Die Wege des Herrn sind geordnet und die sollen wir erfragen und auf den sollen wir gehen. Auch wenn sie uns nicht gerade sehr gut erscheinen, sind sie doch die besten Wege. Und hier wird auch deutlich, in welcher Position, und das ist alles auch im Schatten von Golgatha neu zu sehen, jetzt in dieser Zeit, wir vor unserem Herrn stehen. Was sagt er zu seinen Jüngern? Wenn ihr das getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sagt, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur gemacht, was du gesagt hast. Wir haben nichts Eigenes gemacht, denn wir konnten diesen Weg, der bereitet war, selber nicht bereiten. Wir konnten keinen neuen Weg des Segens schaffen. Wir konnten nur auf dem Weg gehen, den du bereitet hast und auf den du uns gesendet hast zum Nächsten. Wir haben nur getan, was du gesagt hast. Das sollen wir bekennen. Allerdings, liebe Geschwister, dazu ist es notwendig, zu erkennen, dass es der Weg ist, den der Herr bereitet hat in unserem Leben. Zu erkennen, was unsere Wege sind und was seine Wege sind. Jesus selbst tat der Lydia das Herz auf, damit sie verstand, wozu sie berufen war. Nämlich ein Kind Gottes zu sein in Philippi, ihre Türen zu öffnen für suchende Menschen, sie aufzunehmen und ihnen das Evangelium mitzuteilen. Jesus öffnete ihr das Herz, so wie er es auch im Johannesevangelium gesagt hat, wie er es tun würde bei jedem, der auf der Suche ist nach dem Willen Gottes. In Johannes 14 lesen wir diese wunderbaren Worte, wo Jesus sagt, wer mein Wort hat und hält es, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wir merken also diese Verbindlichkeit, die vorausgehen muss zum lebendigen Gott, damit wir erfahren, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wer den Herrn liebt, wer ihn sucht von ganzem Herzen, der erfährt die Liebe Gottes und auch die Offenbarung, was dran ist. Christen sind in Wahrheit die gesichertsten Menschen auf der ganzen Welt. Denn sie wissen, wo es lang geht durch die Führung des Herrn. Sie können es wissen. Sie sollen es wissen. Und noch ein Vers im selben Kapitel, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Paulus bekam das Gesicht, komm, geh nach Mazedonien. Und er tat es. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wir werden zu Hause sein in dem Leben dieses Menschen und werden ihn so leiten, wie es am allerbesten ist. Das dürfen auch wir uns sagen als Trost. Wir dürfen den Unterschied neu erkennen zwischen den eigenen Wegen, die uns so viel Not bereitet haben, und den Wegen Gottes, die uns zur Freude brachten. Ich stelle mir vor, wie sich der Apostel Paulus freute über das offene Herz der Lydia. Da war ja eine Frau, die hat das Evangelium verstanden. Ich bin nicht umsonst hierher gekommen. Ich habe die weite Reise nicht umsonst gemacht. Es war der Weg des Herrn und er freute sich darüber. Wenn auch schon der Widersacher gleich auf ihn wartete, um ihm Steine in den Weg zu werfen. Wir wissen, wie die Geschichte dann weiterging. Dass Paulus und Silas geschlagen worden sind, weil die Vollmacht Jesu Christi in Philippi spürbar und sichtbar wurde und die Dämonen weichen mussten. Sie wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen, aber dennoch. Sie haben nicht gesagt, na, das war vielleicht doch schlecht, dass wir nach Philippi gekommen sind. Sie fingen an zu loben und zu preisen und Gott zu danken. Das ist der richtige Weg. Und schon wieder eine neue Bekehrung aufgrund dessen, dass sie den Weg Gottes bekannt haben. Das ist der Weg, den will ich gehen, weder zur Rechten noch zur Linken. Und wir wissen, dann bekehrte sich gleich der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus und ließ sich taufen. Welch eine wunderbare Frucht auf dem Weg des Herrn. Jesus tat der Lydia das Herz auf. Auch sie ließ sich mit ihrem Haus und ihren Angehörigen taufen. Und sie öffnete ihr Haus für suchende Seelen. Ich habe gelesen, manche, die Älteren unter uns, die kennen ja vielleicht noch den Pfarrer Alfred Günther. Er hatte auch das erfahren, dass es nicht um die eigenen Bemühungen geht, sondern um die Führung des Herrn. Er war ja Krankenhausseelsorger und hatte die Aufgabe, zu den Versammlungen auch einzuladen, beziehungsweise von Bett zu gehen. Und an einem Tag war wieder eine Versammlung, ein Gottesdienst einberufen in der Kirche zu Britz. Und er hatte schon gebetet mit den Verantwortlichen, die da waren. Und dann ging er nochmal heraus vor die Tür, um Menschen einzuladen. Er sagt einmal, denn begegneten mir zwei Männer, die ich einlade. Einer sagte sofort ab, der andere aber sagte zu, doch beide kamen nicht. Also weder der, der abgesagt hat, noch der zugesagt hat. Tja, habe ich mir doch Mühe gegeben, wollte die Leute auch einladen. Sie kamen nicht. Schließlich kommt noch ein Herr, höflich lade ich ihn ein, in unserer Missionskirchlein. Er möge sich doch zur stillen Andacht in der Kirche begeben, möglichst vor dem ersten Läuten des Glöckleins. Und siehe, der war plötzlich da. Da begann der Gottesdienst mit Lobgesang. Gespannt wartete die Gemeinde auf die Predigt, die aus Psalm 103 war. Der dir alle deine Sünden vergibt, war der Tenor. Alle, höre das, meine Seele. Wenn Gott vergibt, dann vergibt er dir alle deine Sünden. Das ist gewisslich wahr. Lobe den Herrn, meine Seele. Als dann der Pfarrer Günther den Liedvers ansagte, der danach gesungen werden sollte, stand dieser Mann, der nun plötzlich doch in die Versammlung kam, mit dem er eigentlich gar nicht so gerechnet hatte, auf, kam auf die kleine Kanzel zu, verbeugte sich, reichte die Hand und sagte sehr bewegt, Herr Pfarrer, Sie haben mich heute eingeladen, den Gottesdienst zu besuchen. Ich bin gekommen. Mit Andacht habe ich Ihrer Predigt zugehört und habe meine Seele aufgefordert, den Herrn zu loben, der mir alle meine Sünden vergeben hat. Ich bekenne hier öffentlich, dass ich 2 Tage und 2 Nächte schwere innere Kämpfe durchgemacht habe, denn ich hatte meinen Glauben verloren. Heute, hier im Gotteshaus, habe ich meinen Glauben wiedergefunden. Dann bedankt sich der Herr und setzt sich wieder auf seinen Platz. Die Gemeinde singt, allein Gott in der Höhe sei er, und Dank für seine Gnade. Das heißt, hier ist ein Mensch angesprochen worden, von dem er es zuvor nicht wusste und erkennen konnte. Er hat 2 andere eingeladen, die sind nicht erschienen. Aber hier erschien einer, geführt vom Herrn, und er öffnete sein Herz, und der Herr segnete ihn, und er hat Frieden mit Gott gefunden. Das sind die Erfahrungen, die wir ja auch immer wieder machen. Aber wir sollen erfahren, dass der Weg, den Gott bereitet hat, immer der Gute, der Beste ist. Und die Folge dieses wunderbaren Erlebnisses zu Philippi war, dass die Lydia sagte, wenn ihr nun erkannt habt, dass ich Jesus aufgenommen habe, dann kommt in mein Haus. Denn was ist die logische Folge von solchen, die Christus angehören, dass sie Gemeinschaft miteinander pflegen wollen? Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, sagt sie, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Gemeinschaft der Gläubigen ist ein kostbares Gut. Wenn Jesus die Mitte ist, wenn Jesus der Leitende ist. Und das verspürte auch diese Frau. Ich brauche die Gemeinschaft mit denen, die dasselbe erfahren haben wie ich. Darum lesen wir auch in der Apostelgeschichte Kapitel 2 von den Gläubigen der ersten Gemeinde. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie liefen nicht voneinander weg, sondern sie freuten sich, dass sie Jesus gefunden haben. Und das war das Hauptthema in ihrer Mitte. Jesus, Jesus und Jesus allein. Das Hauptthema, denn der Name Jesu birgt in sich Leben und Kraft. Leben in Ewigkeit. Das ist auch die Frage, die wir uns selber stellen dürfen. Unsere Gemeinschaften, die wir pflegen mit Gläubigen, beinhalten sie den Namen Jesu? Oder ist es nur ein Austausch über uns und unser Wissen, unsere Erkenntnisse? Oder ist es ein Lobpreis über dem, was der Herr zugesagt und getan hat? Die Vorpassionszeit soll uns wieder daran erinnern, dass unser ganzes Leben nur erfüllt sein soll von unserem Gott, von unserem Herrn, der alles wohlgemacht hat, der uns alle unsere Sünden vergeben hat. Alle unsere Sünden. Wir wissen, wie schwer das ist, dem Nächsten zu vergeben. Ein Teil vielleicht, aber können wir dem anderen wirklich alles vergeben? Wir tun uns oft sehr schwer. Gott hat uns alles vergeben. Und darum wollen wir auch auf seinen Wegen wandeln. Wir wollen nicht mehr für uns selbst bleiben, sondern mit den Seinen zusammenleben und wirken, da wo wir hingesendet werden. Es erfüllte sich hier bei der Lydia in Philippi genau das, was Jesus sagte zu seinen Jüngern, die er aussandte, das Evangelium zu predigen. Wenn ihr in eine Stadt kommt, erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist, bei demselben bleibt, bis ihr weiterzieht. Und Lydia sagte, wenn ihr glaubt, dass ich es wert bin, weil ich Jesus gefunden habe, dann kommt in mein Haus, dann bleibt ihr. Und sie nötigte sie, dass sie das taten. In dem späteren Brief, den der Apostel an diese Gemeinde zu Philippi schrieb, betonte er genau diese Punkte und sagte, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, über eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bisher. Das setzte er gleich an den Anfang seines Briefes und sagt, das habe ich hier erlebt und ich bin froh, dass ich den Weg meines Herrn erkennen durfte und gehen durfte, dass ich nicht nach Asien ausbrach, sondern nach Mazedonien durchzog, um dort das Werk des Herrn mitzuerleben. Erstaunlicherweise ist es wieder mal eine Frau, die Gott zuerst gebrauchte in Europa, die erste Christin, der er das Herz auftat. Vielleicht hängt es manchmal damit zusammen, dass die Männer zu verstandesmäßig an die Nachfolge Jesu herangehen. Auch nach der Auferstehung war es Maria Magdalena, der Jesus zuerst erschien, weil er wusste, die Jünger, die kriegen das nicht gleich mit. Die haben gesagt, das ist ein Märchen. Das können wir nämlich nicht verstehen. Unser Kopf nimmt das nicht auf. Und so gebraucht Gott manchmal als Erstlingsfrucht Frauen wie in Europa, um Gemeinde Jesu aufzubauen und auch das Evangelium in alle Lande zu tragen. Das ist eine Ermutigung für die Schwestern, die am Frauentag waren gestern. Ja, er will euch ganz besonders gebrauchen. Wir Männer kommen dann sicher auch hinterher. Aber es geht allein um den Herrn. Die Wege des Herrn sind immer gut und richtig. So sagt es auch Psalm 25, dass die Wege des Herrn kostbar sind. Und wenn wir auch wandern durch ein dunkles Tal, so ist der Herr auch bei uns. Sein Stecken und Stab trösten uns. Er führt uns den rechten Weg. Und dann steht im Psalm 23, warum? Um seines Namens willen. Weil er den Weg bereitet hat und er sich auf dem Weg verherrlichen will. In deinem, in meinem Leben. Das wollen wir neu heute für uns gelernt haben. Der Weg des Herrn ist immer der beste. Darum frage nach diesem und stelle deine Gedanken völlig zurück. Der Herr wird dich segnen und zum Segen setzen. Amen.